Ja, vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das hängt auch damit zusammen, dass ich vor etwa 20 Jahren angefangen habe, über Heimat nachzudenken und habe dann im Jahr 2003 die besagte Monographie vorgelegt und einige andere Publikationen in dem Kontext. Und Sie können sich vorstellen, vor 20 Jahren, wenn man so ein Buch an der Universität als Habilitationsschrift einreicht und eher analytische Philosophie und Philosophy of Mind en vogue ist, stößt es nicht unbedingt auf offene Ohren. Und umso mehr freue ich mich, dass das jetzt nach und nach das Thema wieder im Gespräch ist, weil das für uns auch eine Möglichkeit bietet, uns auf eine denkerische Suchbewegung zu begeben, um zu verstehen und miteinander uns darüber zu streiten, was Heimat sein sollte, wenn es ein Begriff sein soll, den wir verwenden möchten. Bevor ich jetzt einsteige, ich habe von mehreren gehört, dass ich relativ leise bin. Wenn ich jetzt irgendwie anfange, müde zu werden, obwohl ich nicht gegessen habe, ja, aus dem Grund auch, oder mich abwende, heben Sie einfach mal kurz die Hand, dann weiß ich Bescheid. Ich muss auf meine Stimme achten. Ich möchte jetzt gerne meine Ausführungen auch, das haben andere auch gemacht, mit einer persönlichen Perspektive beginnen. Aber ich hoffe, dass es in dieser persönlichen Perspektive nicht aufgeht, weil darum kann es letztlich nicht gehen. Ich komme, Herr Thierse hat darauf aufmerksam gemacht, aus Rüsselsheim, also nicht aus Rüdesheim. Da, so werde ich häufig missverstanden und wenn ich dann Rüsselsheim sage, dann schraubt er mich eher so ein bisschen mitleidig an. Und Opel hat letztlich die Stimmung der Stadt stets gestaltet. Geht es Opel gut? Ging es Opel gut? Geht es den Rüsselsheimern gut? Was haben wir dann gemacht? Was wurde gemacht? Was haben meine Eltern gemacht? Es werden Pläne geschmiedet, es wurden neue Tapeten ausgesucht, der nächste Urlaub geplant. Drohte wieder ein Stellenabbau, schleichen die Menschen gedrückt und gebückt durch die Straßen. So war es bereits in meiner Kindheit. Wir, meine Altersgenossen und ich, wuchsen in einer Atmosphäre auf, die eigene Grundtöne, Grundfarben, Grundstimmungen hatte. Wir waren in dieser Atmosphäre eingewoben, aber niemals voll und ganz wollten wir es doch anders machen, eigene Wege einschlagen. Denn viele der Eltern tranken viel zu viel, überlebten nur kurz die Rente, hatten genug zum Überleben und zu wenig für ein gutes Leben. Die Vorbilder gab es in der Literatur. Wir lebten aus der Literatur, der Kunst, der Philosophie, der Musik, der Fotografie. Also überall dort, irgendwo anders, nur nicht im Konkreten hier. So schien es uns zumindest. Heimat, das wollten wir gestalten, formen, hervorbringen. Zunächst natürlich in der Gegenstellung, dann mit je eigenen Vorstellungen und Haltungen. Hätte ich meinen Vater gefragt, was ist für dich Heimat? Hätte ich mit einem verbitterten Unterton sofort die Antwort bekommen, Heimat ist für mich Danzig. Es ist für ihn der Ort, von dem er vertrieben wurde, der Ort, der ihn nie mehr losließ und den er nicht mehr loslassen wollte. Der Ort, der es verhinderte und der ihn darin hinderte, irgendwo anders wieder heimisch zu werden und werden zu wollen. Hätte ich weitere Freunde, Bekannte oder auch eine x-beliebige Person in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart gefragt, könnte ich Antworten hören wie die? Und die sind uns vertraut. Sie brauchen nur draufzuschauen. Wir haben es im Laufe der Tagung gehört. Heimat ist, wo ich mich wohlfühle, wo Familie und Freunde sind. Ein Geruch aus der Kindheit. Der Hinterhof, in dem wir immer zusammen gespielt haben. Eine kleingeistige Welt. Die Enge, aus der ich zum Glück fliehen konnte. Wenn wir jetzt mit einem Menschen mit solch unterschiedlichen Verständnissen von dem, was Heimat ist, in ein Gespräch eintreten und würden wir uns kritisch zum jeweiligen Heimatverständnis äußern, würde es vermutlich sehr schnell zu einem hochimpulsiven, hochemotionalen, lautstarken Wortwechsel kommen. Jeder und jede kann es überhaupt nicht fassen, dass eine andere Position vertreten wird. Die kann nur falsch sein. Die eigene ist doch die richtige. Ich weiß, was Heimat ist. Nimmt man diese Reaktionen in unserer Zeit ernst, zeigt sich darin etwas Wichtiges. Heimat ist keine objektive Sache, die man exakt definieren und allgemein gültig festlegen kann. Ist ihr Verständnis doch untrennbar mit einer Person verbunden. Und wenn man etwas nicht definieren kann, ist es auch ein Begriff. Ein Begriff lässt sich definieren. Wir können sagen, was ihn ausmacht und was die Differenz zu anderem ist. Mit der Antwort auf die Frage, was ist Heimat, sagt diese konkrete Person nämlich, was ihr in elementarer Weise wichtig und wertvoll ist. Oder aber auch, was ihr absolut zuwider ist und gegen den Strich geht. Schärfer gesagt, sie sagt, was zu ihr gehört, was innerhalb ihrer je eigenen akzeptierten Grenzen liegt, was ihr eigenstes ist, was sie ausmacht. Oder auch in der kritischen Gegenstellung, was sie verabscheut, was sie anekelt, womit sie überhaupt nichts zu tun haben will. Also solches, was sie von sich ab- und ausgrenzt. Noch schärfer gesagt, im Heimatverständnis eines Menschen artikuliert sich das Identitätskonzept eines Menschen, insofern in diesem die gelingenden oder auch hemmenden Relationen, also sowohl die Beziehung zu Mitmenschen als auch die Bezüge zum Raum, zur Zeit, zur Sprache, zur Moral, zur Kultur und so weiter, ihren Ausdruck finden. Eine Kritik an dem Heimatverständnis eines Menschen wird daher zumeist nicht als sachliche Kritik aufgefasst, scheint sie ihm doch persönlich anzugreifen und ihm klarzumachen zu versuchen, von dem, was dir als Person wichtig ist und wovon du dich abgrenzt, halte ich rein gar nichts. Was gilt es denn angesichts dieser brisanten Sachlage zu tun? Wie kommt man aus dieser Engführung heraus? Wie vermeidet man es, in die Falle einer hochemotionalen Konfrontation zu tappen? Ja, lassen Sie uns, wie es der Titel bereits anzeigt, einfach einmal versuchen, Heimat zu denken. Lassen Sie uns versuchen, wirklich buchstäblich einen Schritt zurückzutreten und 4 Durchläufe zu machen. Was heißt das? Im Grunde werden wir versuchen, jetzt Heimat auf 3 verschiedenen Wegen und einer Schlussbemerkung uns der anzunähern. Diese Wege sind die geschichtliche Perspektive. Es wurde einiges schon gesagt, aber das eine oder andere, auf das möchte ich noch mal hinweisen, weil es mir wichtig erscheint. Anderes lasse ich dafür eher weg. Die philosophisch-anthropologische Perspektive. Mir geht es darum, den Menschen als ein heimatliches Wesen zu deuten. Das klingt altbacken. Das klingt so, aber ich denke, ich versuche, für ein Heimatverständnis einzutreten, bei dem man im Grunde Innovation und Tradition versucht zu verbinden. Man muss es anders sagen, Eigenes und Fremdes antagonistisch, strittig, sperrig aufeinander zu beziehen. Wir kommen darauf zu sprechen. Dann die philosophisch-geistesgeschichtliche Perspektive und eine kurze Schlussbemerkung. Wenn wir in der Weise vorgehen, versuchen wir letztlich einer Struktur des Menschen ansichtig zu werden, die den Menschen als ein heimatliches Wesen erweist. Und ich habe den Menschen von daher als Heim-Weg gedeutet. Das ist mein Terminus. Wenn mich einer fragt, was ist für Sie, was ist für dich der Mensch, dann ist er für mich Heim-Weg, Heimweg. Ich betone das mit dem Bindestrich, darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Das genügt aber nicht. Es geht mir auch um leiblich vermitteltes Identitätskonzept. Der Leib ist bisher noch gar nicht aufgetaucht. Der Leib unterscheidet sich vom Körper. Ich habe einen Körper, ich kann auf meine Hand schauen, könnte jetzt die beschreiben, ich könnte sie klassifizieren, ich kann sie wiegen, ich kann sie normieren und so weiter. Hier habe ich im Grunde einen Körper. Leib bin ich ganz und gar mit all dem, was mich ausmacht. Und sobald ich mich als leiblich verstehe, habe ich immer schon die Haut als Grenze, als Abgrenzung nach außen und nach innen, von der ich quasi, von dem ausgehend, ich mir einen Horizont spanne. Als leibliches Wesen habe ich Sinne, habe einen Geist, habe einen konkreten Horizont, in dem ich was sehen kann, habe aber auch einen geistigen Horizont. Und das können Sie in der Analogie sehen, im Grunde auf die, eine Gesellschaft bezogen. Vom eigenen Ausgehen ist man immer ausgerichtet auf die Ferne, auf die Weite, das Fremde, das Anderen, was aber immer dazugehört. Und lebenslang haben wir die Möglichkeit, diese Horizonterweiterung, Verschiebung vorzunehmen. Können aber auch nur in diesem Hier und Jetzt bleiben und versuchen, uns darauf einzurichten. Kommen wir jetzt auf die geschichtliche Perspektive. Ich habe nur zwei Etappen, das habe ich in einigen Publikationen gemacht, diesen Bedeutungswandel zu rekonstruieren, will ich nicht heute machen. Wichtig erscheint mir, wenn es darum geht, den Ursprüngen des Wortes nachzugehen, dass das nur im deutschen Sprachraum auffindbare Wort Heimat von dem Substantiv Heim abgeleitet ist, welches wiederum eine Substantivbildung zu der indogermanischen Wurzel Kai liegen darstellt. Das heißt, wenn man jetzt dem ursprünglichen Sinn des Wortes Heimat nachgeht, dann bedeutet es angesichts der etymologischen Perspektive der Ort, wo man sich niederlässt, das Lager. Und das war zunächst rein eine räumliche Dimension, zu der aber auch die materielle Dimension hinzukam. Weil dem schenkt man heute weniger Aufmerksamkeit oder weniger Beachtung. Es wird aber auch mitgedacht, dass mit der Heimat auch Besitztum gedacht wird oder verbunden war. Denn der Ort, wo man Ruhe, Geborgenheit, Frieden und Sicherheit findet, ist zugleich auch der Ort, der einem, so könnte man sagen, in materieller Hinsicht gehört. Und denken Sie an diesen Dialekt, also an diesen Ausspruch, der Älteste kriegt die Heimat. Und er meint, und es meint, er erbt das Haus und auch den Hof. Das heißt, ursprünglich betrachtet tritt in dem Wort Heimat im deutschen Sprachraum vor allen Dingen die räumliche Dimension zum Vorschein. Und die meint einen gar nicht genauer objektiv messbaren und abgrenzbaren Bereich. Und dazu kam im Grunde auch der rechtliche Zuständigkeitsbereich, weil es ja der Ort ist, der einem gehört. Und die Bedeutung von Heimat und Heim, die hatte sich am Anfang überschnitten und gehörte Heimat als der Ort und der Besitz, insbesondere eben dieser räumlichen und rechtlichen Dimension an. Da hat sich im Laufe der Zeit ein anderes Verständnis von Heim herausgebildet. Er wurde jetzt nämlich eher im Sinne des Hauses gefasst, das den erlebten, gelebten Mittelpunkt des Menschen zum Ausdruck bringt. Das heißt, das Heim bildete die integrale Mitte von Heimat, wodurch umgekehrt betrachtet Heimat als der um diese Mitte herumliegende Bereich gefasst wurde. Verkürzt gesagt könnte man sagen, Heimat nahm das emotional positiv gestimmte Wort Heim in sich auf und erweiterte es dadurch in räumlicher Hinsicht. Das heißt, im deutschen Sprachraum laufen zunächst dem Wort Heimat die konkret räumliche, mit dem Heim als dem integralen Bestandteil von Heimat, die rechtlich-politische und die emotionale Dimension schließt sich zusammen, die im Laufe der Jahrhunderte dann auch unterschiedlich gewichtet bis heute noch werden. Und mir ist es wichtig, warum betone ich das jetzt so? Um zu sagen, dass wenn wir nur auf Heimat schauen, wir vielleicht besser auf dieses Spannungsverhältnis Heim-Heimat schauen, von diesem Stabilen, von dem Drinnen ausgehen, nach draußen, auf das Offene hin, also von dem Eigenen hin auf das Fremde, auf das Fernere. Dieses Spannungsverhältnis wird immer schon angedacht, aber es wird auch ein Richtungsverhältnis angesagt, nämlich von hier nach dort und dann kann man sagen, wieder zurück, nämlich anders, als man bisher geworden ist und wie man geworden ist. Wenn man sich kurz, einiges wurde ja hier gesagt, auch quasi den Zeitraum vom 16. bis zum späten 18. Jahrhundert anschaut, dann ist es wichtig, dass hier gerade besonders gut auch die rechtliche Dimension sich aufweisen lässt. Weil wenn jemand in dieser Zeit eine Heimat hatte, dann gehörte er an und zu einem konkreten Ort. Und das war ganz wichtig. weil gerade dann hatte er die Möglichkeit, ein Minimum an materieller Versorgung zu erhalten. Er hatte in Notzeiten Anspruch auf Armenpflege. Er konnte sogar begraben werden an dem Ort. Das heißt, wenn man Heimatrecht hatte, dann hatte man bei Krankheit, Alter oder Mittellosigkeit die Möglichkeit, durch die Heimat versorgt zu werden. Und dazu kam durch die juristische Dimension immer auch diese ökonomische hinzu. Und was man nicht vergessen darf, Heimat zu haben, bedeutete auch immer eine Heimatpflicht, dass die damit einhergehen konnte. Und wenn Sie an die Vagabunden, die Besitzlosen, die Tagelöhner, die Dienstboten dachten, denken zu der Zeit, die konnten als Heim- und Besitzlose überall hin vertrieben werden, die gehörten nirgendwo hin. Dazu habe ich Ihnen Folien mitgebracht. Das ist zur Industrialisierung, das führe ich jetzt nicht näher aus. Aber der eine Gedanke nochmal, gerade in den Zeiten der Industrialisierung, was hat man gemacht? Natürlich, man hat gesehen, dass man in der Natur, auf dem Land verelendet war. Was hat man? Man ging in die Stadt hinein. Wie war es denn in der Stadt? Man dachte jetzt, man konnte die bittere Armut auf dem Land quasi eintauschen, aber im Gegenteil, es ist jetzt eine Verelendung und eine Armut in der Stadt auch eingetreten. Und in so einer Zeit kann man natürlich wunderbar eine Stilisierung auch der Natur vornehmen. Das heißt, im Grunde durch die Industrialisierung wird das Verständnis von Heimat verändert. Es kommt jetzt zu einer Entgegensetzung und geradezu beispielhaft ist die Äußerung von Salomon Gessner im Vorwort zu seinen Idyllen. Ich habe es Ihnen mitgebracht. Oft reiße ich mich aus der Stadt los und fliehe in einsame Gegenden. Dann entreißt die Schönheit der Natur mein Gemüt, allen dem Ekel und allen den widrigen Eindrücken, die mich aus der Stadt verfolgt haben. Ich habe den Eindruck, wenn ich heute in Hochglanzmagazine schaue, die mit Land und so weiter übertitelt sind, dass in diesen Hochglanzmagazinen genau dieses wieder bedient wird. Die schönen Gärten, die hier abgebildet werden, die finde ich nirgends. Ja? Ohne, dass ich sagen will, dass es damit schlecht ist, dass ich das bewerten will. Ich beschreibe das. Man sieht hier deutlich, dass wir heute auch immer stärker quasi zum Bedürfnis danach haben, jetzt hier zu einer Idylle, zum idealen Ort, die ideale Natur wieder zu finden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Schauen wir uns jetzt diese philosophisch-anthropologische Perspektive an. Im Grunde zeigen ja alle Etappen letztlich, dass es im Zusammenspiel, so könnte man sagen, und in der Zusammenschau, dass man nur von einer Deutungsgeschichte von Heimaten sprechen kann. Heimat, wir haben es gesagt, ist kein feststehender Begriff. Ich spreche daher viel lieber von einem schillernden Phänomen. Es ist ein schillerndes Phänomen, das im Grunde im Laufe der Zeiten immer wieder andere Seiten seiner selbst auch zum Ausdruck bringt oder zum Vorschein bringt. Und wenn man unabhängig davon, so könnte man sagen, wie sie inhaltlich gefasst wird, sagt sie uns aber, wie der Mensch seine Beziehungen und seine Bezüge letztlich gestalten möchte. Also sie zeigt uns im Grunde, wie er sich jetzt in räumlicher, zeitlicher, kultureller und sprachlicher Hinsicht verstehen will oder eben auch nicht. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen möchten, uns Heimat zu nähern, ein Verständnis von Heimat zu denken, dann muss das vor dem Hintergrund einer Deutung des Menschen geschehen, der immer wieder versucht, diese Beziehungen und Bezüge in einer gelingten oder auch weniger gelingten Weise jetzt hier in den Blick zu nehmen. Ich hatte Ihnen gesagt, mein Deutungsangebot ist, dass der Mensch Heimweg ist. Wenn man das macht, dann achtet man im Grunde auf die Doppelstruktur des Menschen. Man achtet darauf, dass er zwei Strukturseiten hat. Jeden von uns zeichnet die aus. Und auf dieser Perspektive erweist sich der Mensch aufgrund seiner Strukturseite des Heim, als ein heimisches Wesen, als auch aufgrund seiner Strukturseite des Weges, des Weg, als ein weghaftes Wesen. Und diese Struktur, die wird aber nicht quasi vom Menschen im luftleeren Raum realisiert, sondern von uns als leiblichen Wesen und dann im Grunde in einem spezifischen Kontext mit all seinen Bedingungen und Bedingtheiten. Wenn wir mit der Leiblichkeit des Menschen beginnen, die wird aus meiner Sicht oft übersehen, das hat mich gewundert, dass sie auch gar nicht jetzt bisher zur Sprache kann, weil wir sind im Grunde doch nicht einfach in die Welt geworfen, wie es der Heidegger gesagt hat, wir kommen als ein konkretes leibliches Kind hier auf diese Welt. Und dieses elementare Faktum der Natalität, so hat es die Hannah Arendt gemacht, die macht im Grunde in Verbindung mit der menschlichen Leiblichkeit darauf aufmerksam, dass das Neugeborene wesentlich angewiesen ist auf andere Menschen, weil er sich im Grunde allein auf sich gestellt nicht überleben würde. Das hat der Umberto Eco im Gespräch ganz schön gesagt. Ohne den anerkennenden Blick eines anderen kann das Neugeborene, das im Wald ausgesetzt wird, nicht zu einem Menschen werden. Und wir würden sterben oder verrückt werden, wenn wir in einer Gemeinschaft leben müssten, in der ausnahmslos alle beschlossen hätten, uns nie anzusehen und sich so zu benehmen, als ob wir nicht existierten. Das heißt, mit der Geburt, mit dem konkreten Neugeborenen wird buchstäblich diesem seine Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit, Nichtersetzbarkeit in die Wiege gelegt, aber auch seine Grenze, Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und Sterblichkeit. Wenn wir jetzt von dem Urfaktum des Angewiesenseins auf den Menschen, von dem ausgehen, können wir sehen auch, dass der Mensch durch und durch relational ist. Und dieses Relationale verweist aber auf die Beziehungen zu Mitmenschen und die Bezüge, da spreche ich nicht von Beziehungen, zum Raum, ich sage es nochmal, zur Sprache, zur Zeit, zur Kultur und so weiter, die mit uns als im leiblichen Wesen immer untrennbar verbunden sind und ihn mit und auf die hin er sein Leben führt. Und dieses wird vom Menschen jetzt in einer konkreten Lebensgeschichte jeweils verwirklicht, weshalb sich unsere Beziehung zum anderen und die Bezüge zur Welt immer wieder verändern und voneinander unterscheiden, aber im Grunde der Versuch einer Selbstbegründung, Selbstschätzung und Selbstbehauptung im Ausblenden von diesen Beziehungen und Bezügen letztlich auch zu kurz greift. Ich habe es gesagt, der Mensch ist ein relationales Wesen. Wir haben zwei Strukturseiten. Die eine, das Heimische, die steht aus meiner Sicht für die Tiefe, für Stabilität, für Dauer, für Beständigkeit. Und aufgrund der anderen Strukturseite, des Weghaften, ist der Mensch auch stets der Unbehauste, das Fremde, das Irritierende, das Flüchtige, das Widerständige und Sperrige, auf dieses hin bezogen. Wodurch es dem Menschen auch, wenn man beides zusammendenkt, auch letztlich nicht möglich ist, quasi sich ein für allemal festzustellen. Das geht auch aufgrund der Zeitlichkeit, die uns auszeichnet, gar nicht. Sondern wir sind im Grunde permanent im Heimischen unterwegs und können uns in diesen permanenten Aneignungsprozessen auch verändern. Wenn wir jetzt auf die heimische Seite schauen, auf die heimische Seite des Menschen, auf die Seite des Heimweg, auf die Betonung Heim legen. Was ist mir da wichtig? Aus meiner Sicht stehen, wenn wir auf diese Seite schauen, die Beziehungen und die Bezüge dem Menschen nicht neutral gegenüber, sondern sie weisen, wie man vielleicht sagen kann, Sinnspuren auf. Was meint das? Schaue ich auf die weghafte Seite des Menschen, die heimische Seite des Menschen, und schaue auf die Beziehung, die er zu Mitmenschen eingeht. Da wohnen in uns im Grunde Tendenzen inne, dass dieses gelingende Beziehungen werden. In Bezug auf den Mitmenschen heißt das, dass wir ihm vertrauen können und wollen. Und wir erziehen ja auch unsere Kinder dazu, dass sie möglichst anderen Menschen vertrauen. Aber, jetzt sage ich schon aber, und das ist wichtig, niemals blind vertrauen. Das heißt, das Vertrauen ist im Grunde immer mit einer gehörigen Portion verbunden, dass man sagt, da muss der Stachel des Misstrauens auch drin präsent sein, ohne dass es das Primärphänomen wird. Ähnlich Bezug zum Raum, dass wir uns da geborgen fühlen. Der Stachel der Ungeborgenheit nistet hier auch. Unsere Bezug zur Zeit, dass wir ruhen. Der Stachel der Unruhe ist hier aber auch präsent. Das heißt, wenn wir auf die heimische Seite des Menschen achten, geht es darum, dass wir solcher Grundphänomene ansichtig werden, die auf, ich wiederhole es, Stabilität, Dauer, Beständigkeit ausgerichtet sind. Und das könnte man in der Analyse dieser Grundphänomene aufzeigen.